Hallo, schönen guten Tag zu 9 von 9, unserem Digital-Podcast, unserem wöchentlichen Digital-Podcast zur heutigen Visite. Hallo Stefan, wie geht's uns denn heute?
Also Herr Doktor, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen.
Da muss ich erstmal die KI fragen, was das bedeuten könnte.
Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit dir einen Podcast machen muss.
Gut, dann schlägt die KI vor, abschalten.
Okay, das ist die kürzeste Folge von 9 von 9, die wir je gedreht haben.
So, wir reden mal wieder über KI, aber diesmal KI im gesundheitlichen Bereich und zwar im Krankenhausbereich. Darauf wollen wir uns heute fokussieren. Du hattest ja vor kurzem, diese Woche hast du, oder? Einen Artikel veröffentlicht, wo es ja eher um so KI und Gesundheit allgemein ging oder die Gesundheitsinformation. Und jetzt wollen wir uns, glaube ich, ein bisschen mehr auf das, auf den Einsatz im Krankenhaus und vielleicht auch in der Pflege fokussieren, ne?
Etwas, wovon wir überhaupt keine Ahnung haben.
Spätestens jetzt sollten die Leute abschalten, meinst du?
Ja.
Also ich muss aber ja
wenn
sagen,
du sagst,
also,
dass wir über Krankenhaus reden und so, dann machen wir das halt.
Du hast das gesagt, aber wollen wir nicht wollen wir nicht wieder damit anfangen, wer hier was gesagt hat und so weiter. Aber egal, KI im Krankenhaus. Also erstmal so richtig viel Krankenhauserfahrung jetzt als Patient hatte ich nicht. Ich glaube, du hast ein bisschen mehr jetzt in den letzten Jahren gehabt als ich, leider. Wie digital kam dir denn das Krankenhaus dann immer so vor?
Gar nicht digital. Gut, das liegt jetzt ein bisschen 2017, ist einmal fast 10 Jahre später.
Ja.
Liegt ein bisschen zurück, aber ich bin ja noch regelmäßig immer dort, aber KI habe ich bisher dort noch nicht gesehen. Dr. ChatGPT ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Krankenhaus auch vielleicht nicht ganz korrekt bei den Ärzten. Also wir müssen unterscheiden, die verschiedenen Einsatzbereiche. Wie gesagt, eigentlich etwas, wo wir von außen drauf schauen und was wir oder ich zumindest mal noch nie im Krankenhaus oder beim Arzt erlebt habe.
Ja. Also jetzt beim Arzt ist das bei mir ähnlich. Krankenhaus, wie gesagt, habe ich jetzt als Besucher schon in den letzten Jahren immer wieder mal leider, aber jetzt als Patient nicht wirklich. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, ob man das jetzt irgendwie sieht oder nicht als Patient, ne? Sondern die Frage ist halt, wie es halt jetzt eben im Krankenhausalltag eben eingesetzt wird. Und da könnte man ja, wenn man eben so ein paar Artikel, Studien und so liest, ja schon das Gefühl bekommen, dass das schon recht breit im Einsatz ist. Ist sicher auch in dem einen oder anderen Krankenhaus, in der einen oder anderen Situation im einen oder anderen Einsatzbereich so, aber flächendeckend würde ich jetzt wahrscheinlich auch eher es nicht sehen. Aber es tut sich auf jeden Fall relativ viel offensichtlich in den unterschiedlichen Bereichen. Und das muss es ja auch, weil es ist ja, wir haben ja so einige Herausforderungen, vor denen wir stehen oder vor denen die Krankenhäuser und die Ärzte, Ärztinnen, Pflegekräfte stehen, weswegen ja KI durchaus Sinn macht, genauso wie ja in anderen Arbeitsumfeldern auch, also in unserem persönlichen auch. Also erstmal gibt es natürlich massig Daten, die ausgewertet werden müssen. Es geht ganz oft um Schnelligkeit, eben schnell, wenn jemand eben ins Krankenhaus kommt, schnell zu erkennen, ist das jetzt etwas Lebensbedrohliches oder nicht. Es fehlt oftmals die Zeit, es fehlt das Personal. Also es sind im Grunde ganz viele unterschiedliche Voraussetzungen oder Herausforderungen, wo KI jetzt ja eigentlich so für Laien von außen betrachtet, die sich eben so ein bisschen mit KI beschäftigen, ja eigentlich schon gut einsatzfähig sein könnte, ne?
Erinnerst du dich noch an Watson Health?
Ja, dunkel.
Dunkel, ja. Es gab ja, diejenigen, die es hier schon öfter gehört haben oder länger verfolgen, ich war ja mal viele Jahre bei der IBM tätig und dort wurde ja auch eine künstliche Intelligenz früh vermarktet unter dem Branding Watson. Da waren ganz verschiedene Systeme drunter vereint. Und es gab auch da den Versuch, Watson einzusetzen oder künstliche Intelligenz besser einzusetzen im Fall der Krebserkennung, Krebsdiagnose. Ja. Ja, und das ist damals ja mehr oder weniger deutlich gescheitert, weil es eben nicht geklappt hat. Die Idee war im Prinzip also auf Bilder, MRT, Röntgenbilder auszuwerten und dass die KI das halt besser kann als der Mensch und dann eben entsprechend auch zu sagen, ja, das und das ist es. Hat damals nicht geklappt. Ja, da waren große Versprechen da und natürlich hatte auch mein damaliger Arbeitgeber auf viele Umsätze gehofft, muss man ja auch einfach sehen, wurde aber dann irgendwann schnell eingestellt, nachdem einige Millionen verbrannt wurden. Ja.
Ja, da war die Welt oder die Technologie ja wahrscheinlich aber auch noch nicht bereit, oder? Weil das hat sich ja jetzt mittlerweile schon geändert, ne? Dass man halt jetzt Technologie, KI in der Diagnostik, vor allen Dingen jetzt, du hast ja eben Krebs als Beispiel genannt, ja schon mittlerweile einsetzen kann und auch einsetzt, ne? Und auch erfolgreich einsetzt, wenn man eben den entsprechenden Studien und Artikeln und so eben Glauben schenkt.
Ja, wir haben ja uns wieder vorbereitet, recherchiert, weil wirklich natürlich hier als Patienten und eher Laien rangehen, eigentlich nur mitreden können, so ein bisschen im persönlichen Umfeld über den Einsatz von KI für Apple Watch, Gesundheitsdaten etc. pp. Und da kam dann eben heraus, dass in der Diagnostik, in der Bildgebung es eingesetzt wird, Radiologie und Pathologie, dann eben auch Ophthalmologie und Dermatologie. Und da, also Bild, im Prinzip Erkennung von Hautkrebs oder Veränderung der Haut. Dort scheint es eben schon relativ gut zu funktionieren. Und dann auch in der Operationsplanung, interessanterweise, also das ist dann eben dieses klassische Nutzen von Bildinformationen und dort eben Künstliche Intelligenz dabei einzusetzen. Und ich bitte um Entschuldigung, wenn ich diese Begriffe, da habt ihr immer Probleme, dass die Ärzte natürlich auch ihre eigene Sprache haben und ich meistens nur Bahnhof verstehe. Also das war damals ein Versprechen, jetzt scheint man ein bisschen weiter zu sein. Ich habe es noch nie wahrgenommen, auch wenn ich einmal im Jahr mindestens mal im MRT liege. Vielleicht wird es eingesetzt, ich muss mal meine Ärzte das fragen.
Genau,
Ich
wahrscheinlich muss
glaube
man
es noch
einfach mal
nicht.
nachfragen.
Ich glaube es noch nicht.
Ja, weil ich glaube, also jetzt, wenn wir mal kurz bei der Diagnose bleiben, also ich glaube, so klassischer, was man ja klassisch oft hört, ist die, wie heißt das, Mammographie, also so im Brustkrebsbereich, also dass man da, dass da eben die KI durchaus gute Ergebnisse wohl bringen kann. Und wo ja dann eben in der Diagnostik dann vor allen Dingen KI dann auch unter oder KI auch eine Lösung sein kann, ist eben auch für den zeitlichen Einsatz. Also es geht halt schneller. Man kann halt, eine KI kann halt eben schneller mehr Daten verarbeiten und dann eben auch entsprechend dann eben Veränderungen und so fällt dann eben schneller auf. Und es ist eben diese klassische zweite Meinung einholen, ne? Auch das kostet natürlich Zeit, dass jetzt nicht nur eine Ärztin oder ein Arzt eben auf ein Ergebnis guckt, sondern dann idealerweise natürlich noch eine zweite. Und auch da kann natürlich die KI dann eben massiv Zeit einsparen und dann die ja dann gerade jetzt im medizinischen Bereich ja oftmals dann eben auch über eben Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod dann eben auch entscheidet. Also da finde ich das schon sehr einleuchtend, dass da eine KI eben, wenn sie richtig trainiert ist, wenn sie die entsprechenden Daten hat, wenn sie auf die entsprechenden Daten eingehen kann, und über Datenschutz reden wir ja später auch nochmal, dass da eine KI sicher gut unterstützen kann.
Ich glaube, du hast schon einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Und das sind die Daten. Ich habe meinem Blogbeitrag so aus dem persönlichen Umfeld ja auch über eine Freundin berichtet, die mit ihrem Knie Probleme hat, operiert wurde. Der nächste Arzt, hätte man gar nicht machen dürfen. Diese Operation ist für die Katze gewesen. Und sie hat dann nicht mehr Doc Google gefragt, sondern Doc ChatGPT gefragt und hatte das Gefühl, dass ChatGPT bessere Informationen geben würde als eben die Ärzte. Aber wenn ich mir halt in meinem persönlichen Umfeld mich umschaue oder meine persönliche Erfahrung da sehe, wie oft KI, also gerade diese generischen künstliche Intelligenz oder Large Language Models, müssen ja etwas genauer sein, halluzinieren, also lügen, also falsche Fakten entsprechend überbringen, habe ich ein bisschen ungutes Gefühl. Und dann ist natürlich die entscheidende Frage, wenn ich es als Arzt oder im Krankenhaus es nutze, auf welche Datenbasis greife ich zu? Und da gilt ja die alte Regel, garbage in, garbage out. Also wenn die Datenqualität nicht stimmt, die Daten falsch sind, ist natürlich dann sehr fragwürdig, darauf zu vertrauen. Also da ist schon eine ganz, gerade in diesem Umfeld, ja einfach, denke ich mal, Datenqualität lebenswichtig.
Ja, und es ist ja auch dann eine Frage letztendlich der Haftung, weil genau dasselbe gilt natürlich für Menschen genauso, ne? Also auch Menschen machen Fehler, Ärzte, Ärztinnen machen Fehler bei der Diagnose. Du hast ja gerade gesagt, eine Knieoperation, die eventuell gar nicht hätte sein müssen. Auch das, ich meine, das ist ja auch ein Thema der jetzigen Diskussion rund um Gesundheitsreform, Geldeinsparung, dass halt viele Operationen nicht sein müssten. Ob das jetzt Fehler sind oder bewusste Entscheidungen sind, um irgendwie Geld zu verdienen, sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, dass Fehler gemacht werden, gilt natürlich im menschlichen Bereich genauso. Da ist es dann wirklich eine Frage, ja, erstmal genau die Qualität der Daten, wie du gesagt hast, aber eben auch die Frage der Verantwortung und der Haftung, ne? Das muss halt letztendlich, muss halt trotzdem immer noch natürlich, also natürlich zum jetzigen Zeitpunkt ein Mensch dann eben auch dafür, für die letztendliche Entscheidung dann auch verantwortlich sein, ne?
Das wird auch mal wieder in der entsprechenden Fachliteratur hier betont, dass der Arzt im Endeffekt die Entscheidung treffen muss und die künstlichen Intelligenzen oder Large Language Models, was immer zum Einsatz kommt, auch Deep Learning, eben da nur Assistenzsysteme sein sollten oder sein dürfen. Ja.
Ja, genau. Ja, also jetzt haben wir ja den Bereich eben kurz gestreift. Ich denke mal, vielleicht sollten wir dann auch wirklich mal mit einem Experten oder einer Expertin da irgendwie tiefer einsteigen. Aber wir machen ja jetzt erstmal dann einen Überblick. Wir haben jetzt über so Diagnose, OP, Einsatz im OP, hast du ja auch schon kurz angesprochen, dass da eben KI auch durchaus schon unterstützt. Also bei präziseren Operationen zum Beispiel, dass da eben auch eine KI unterstützen kann. Auch da sind wir beide natürlich bei weitem nicht irgendwie so tief drin, dass wir da jetzt wirklich dann auch sozusagen sagen können, wie fortgeschritten das ist oder wie viel das eben auch bringt. Aber was man eben so hört, ist, dass da durchaus die Technik oder die technologische Entwicklung eben auch schon weit fortgeschritten ist, dass es da eben auch schon Einsatzmöglichkeiten gibt, eben wirklich in der, ja, im Operationssaal eben.
Bis hin zur Robotik, was man
Genau.
auch so lesen konnte. Aber das ist alles und auch ein bisschen scary, gebe ich ganz ehrlich zu.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Also da, ich würde mich auch unwohl fühlen, glaube ich, wenn ich irgendwie in den OP-Saal geschoben werde und dann sehe ich da so wie, weiß ich nicht, wie in der Automobilindustrie oder wie in der Logistik, dann halt nur irgendwelche Roboter, die da irgendwie rumwuseln und da irgendwie Operationen machen. Vielleicht wird es irgendwann kommen, keine Ahnung. Aber ja, also unwohl würde ich mich damit auf jeden Fall auch noch fühlen. Aber ich glaube, ein anderer Bereich jetzt in der im Gesundheitswesen, im Krankenhaus, ist dann vielleicht jetzt derzeit der wichtigere, weil es ist ja auch so, auch da gibt es ja Zahlen, wie viel Prozent eine Ärztin, ein Arzt, aber eben auch Pflegekräfte mit eben ja administrativen beschäftigt sind, mit Dokumentationen beschäftigt sind. Da gibt es ja Zahlen von 30 bis 50%, glaube ich, also fast die Hälfte der Zeit verwenden eben das verwendet das ärztliche Personal eben auf Dokumentationen, also sitzt im Grunde vorm Computer und tippt halt irgendwas ein, sei es irgendwie Diagnosen, sei es Ärztebriefe oder was auch immer. Und da ist natürlich auch ein großes Potenzial für den Einsatz von KI.
Ja, da sind wir im Prinzip wieder im administrativen Bereich angelangt. Man hört immer wieder, dass das auch gerade dort eben entsprechend stark im Gesundheitswesen zugenommen hat. Ja. Mal schauen, was die neue Gesundheitsreform, die ja anhängig ist, da bringt oder in welche Richtung das eben entsprechend weitergeht.
Ja, genau. Also da gibt es ja ganz apropos Gesundheitspolitik, da gab es, glaube ich, im Februar hatte die Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen hatte angekündigt oder hatte das Ziel gesetzt, dass, ich muss mal gerade gucken, 70% aller Pflegeeinrichtungen sollen eben bis 2028 KI in der Dokumentation einsetzen. Also ja, ob das jetzt bis 2028, da sind wir dann bei 2 Jahren, ob das dann halt wirklich so umgesetzt wird, ist noch die Frage. Aber wie gesagt, da sehe ich persönlich dann schon ein großes Potenzial. Aber es gibt natürlich auch da große Herausforderungen. Also ja, allein schon das, was es ja auch in anderen IT-Bereichen, auch in Unternehmen daneben genauso gibt, ist, dass die Systeme natürlich auch miteinander arbeiten müssen, ne? Also so dieses berühmte Interoperabilität, dass eben, wenn der jetzt ein KI-System eingeführt wird, das eben ja vielleicht über, kann ich gleich nochmal ein Beispiel nennen, was über ja, KI-Systeme, Sensorik eben bestimmte Daten erfasst, dass die dann eben auch in die bestehenden, wahrscheinlich oftmals recht alten IT-Systeme der Krankenhäuser dann eben auch eingespeist werden kann. Das ist ja auch ein klassisches Problem, ne, was es in der KI und überhaupt in der IT eben gibt.
Ich zitiere da mal einer meiner Erfahrungen, und das ist das Universitätsklinikum Mainz, wo ich ja eine Zeit lang auch Patient war, was in SAP nicht dokumentiert ist oder abgebildet wird und nicht abgerechnet wird, das passiert nicht.
Ja.
Also auch dort spielt in sehr vielen Krankenhäusern SAP eine ganz zentrale Rolle. Und aber als administratives System, da ist die Frage, welche Schnittstellen gibt es dort, die entsprechend genutzt werden können. Ja, aber dort wurde und wird wohl auch nichts gemacht, was nicht irgendwann SAP angelegt wurde. Kein Röntgenbild, kein gar nichts.
Ja, Abrechnung. Genau. Ärztebriefe, Abrechnungen, alles halt eigentlich. Ne? Alles, was irgendwie Dokumentation ist, wo es eben Dokumente braucht, muss dann, wie du gesagt hast, durch ein SAP-System laufen. Das natürlich, also erstens gibt's da natürlich, hat da ein Unternehmen natürlich auch eine gewisse Kontrolle oder eine gewisse Macht. Aber andererseits, ja, ist das eben auch eine große Herausforderung, das irgendwie ins Laufen zu kriegen. Ne?
Ja. So ist es wohl.
Ja, was ich halt in dem Zusammenhang, und da kommen wir vielleicht mal zum dritten Punkt, was hat ja auch was mit der Personalsituation in Krankenhäusern zu tun. Also dass es natürlich auch in der Pflege, in Krankenhäusern, aber vor allen Dingen in der Pflege eben auch Personalmangel gibt. Ich hatte heute Morgen hatte ich nochmal in einen Podcast reingehört, da gab es ein Interview mit einem der Gründer von einem KI-Raumassistenten. Das nennt sich, ich muss mal gerade gucken, LiviCare. Das fand ich ganz spannend. Also da geht es eben auch wirklich darum, die Pflege eben in Krankenhäusern oder auch jetzt in Pflegeeinrichtungen, in Altenpflege und so weiter, dann eben auch zu entlasten. Also das ist eben so ein System, was im Grunde so ähnlich aussieht wie so ein wie so eine Lampe an der Decke oder wie so ein Feuermelder, der dann eben oder dieses System, da sind eben dann Sensoren dann eben installiert, die eben ja alles, was in den jeweiligen Patientenräumen eben passiert, dann eben auch aufgreifen kann und dann eben entsprechend die Pflegekräfte dann eben auch benachrichtigen kann, weil die Herausforderung ist ja jetzt in einem Krankenhaus Nachtdienst zum Beispiel, ne, du gehst halt als Pflegekraft, was du eben nicht siehst im Zimmer, das passiert auch nicht oder davon bekommst du natürlich nichts mit, außer jetzt irgendwie in der Intensivmedizin. Und das heißt, du gehst eben alle paar Stunden dann eben durch die Räume und guckst eben, was passiert. Und wenn halt die Patienten selber nicht fähig sind, da vielleicht irgendwie auf Knöpfe zu drücken, dann ja, kriegst du es eben auch nicht mit. Und da soll eben so ein Raumassistent daneben helfen, was zum einen eben die ja ganz, ganz aktuell die Pflege, die Pflegenden entlastet, aber was eben auch, und das, da komme ich eben zum Thema Dokumentation, was damit wohl auch möglich sein soll, ist eben, dass automatisch eben auch bestimmte Daten dann eben direkt in die Dokumentationssysteme dann eben einfließen können. Und auch dafür braucht es natürlich die entsprechenden Schnittstellen. Aber das fand ich einen ganz spannenden Case, was ja auch da wieder ganz einleuchtend eben auch die Krankenhäuser, die Pflegekräfte dann wirklich entlastet.
Ja, auch hier ein bisschen scary, dass du da überwacht wirst. Ja, man muss dann eben weitertreiben aus dem Krankenhaus heraus und sagen, die Patienten sollen auch zu Hause gemonitort werden. Und da sind wir dann auch wieder ganz schnell bei Wearables, bei Smartwatches oder ähnlichen Dingen. Merkt man schon, dass da eine Entwicklung im Gange ist, die man eben beobachten muss. Das gibt sicherlich doch auch sehr sinnvolle Einsatzgebiete. Aber es stellen sich natürlich auch Fragen, ne?
Ja, aber vielleicht ist es halt auch einfach nicht anders möglich. Weil jetzt der eine Gründer von diesem Raumassistenzsystem, der hat zum Beispiel gesagt, das fand ich ganz ganz einleuchtend, wir leben gerade in der bestmöglichen Gesundheits- und Pflegesituation. Auf gut Deutsch, es wird nicht besser. Ich meine, gut, er hat natürlich auch jetzt wirtschaftliche Interessen bei dem Ganzen, aber nichtsdestotrotz fand ich das ganz einleuchtend, weil der Fachkräftemangel, Pflegepersonal im Pflegebereich oder auch in Krankenhäusern, wird er sich ändern in den nächsten Jahren? Weiß ich nicht. Wird es weniger pflegebedürftige Menschen geben angesichts der Situation in unserer Gesellschaft, dass wir eben immer mehr alte Menschen haben? Wahrscheinlich auch nicht. Also insofern sind wir jetzt gerade eigentlich fast in einer komfortablen Situation und man muss ja irgendwie mit der Realität dann eben auch umgehen. Ne? Und da ja, also scary, ich das selber auch finde, also da stimme ich dir total zu, muss man eben trotzdem auch logischerweise über technische Möglichkeiten eben nachdenken und die dann auch letztendlich testen und einsetzen.
Ja, und manche sind ja auch teilweise schon da, ne? Also Störserkennung mit der Smartwatch, mit der Apple Watch ist ja, ich bin ja ein Apple Watch Träger, ist ja bei den neuen Modellen Realität, ja. Genauso auch wie die Erkennung von Vorhofflimmern und solchen Geschichten. Also es hält Einzug mit allen Vor- und allen Nachteilen.
Ja, genau. Und das dann eben wirklich im größeren Stil eben auch im Gesundheitssystem übergreifend dann einzusetzen und halt nicht nur für jeden von uns persönlich am Handgelenk, ist ja durchaus ein logischer und sinnvoller nächster Schritt eigentlich, wenn es eben nicht die ganzen Probleme und Nachfragen dann eben auch mit Datenschutz gibt, ne? Weil fängt ja dabei an zu sagen, gut, wir reden halt, ich meine, geht nun mal um Daten, wo sind die Daten überhaupt gespeichert, ne? Also wer greift auf diese Daten zu, was passiert mit diesen Daten? Auch das ist halt ein Aspekt, der mich persönlich dann eben auch oder der bei mir persönlich dann eben noch so scary Gedanken dann eben hervorrufen lässt.
Hast du deine elektronische Patientenakte eingerichtet?
Ich habe sie eingerichtet, ja. Ich bin jetzt nun mal in der glücklichen Situation, dass ich da noch nicht so richtig viel drin habe. Deswegen kann ich da irgendwie jetzt so in der praktischen Umsetzung da irgendwie noch relativ wenig zu sagen. Aber ich habe es eingerichtet, ja.
Bist du schon weiter als ich? Ich habe angefangen, aber irgendwie brauche ich dann muss ich meinen Personalausweis wieder aktivieren, da irgendwie mit PIN, sonst funktioniert das nicht.
Ja, ja.
Also muss ich machen. Die Frage ist halt auch, meine KI, Daten hin in die EPA ist ja schon auch eine Schnittstelle, die funktionieren muss. Und auch da gibt's ja die Diskussion rund um den Datenschutz bei der elektronischen Patientenakte, wobei die ja aus meiner Logik her Sinn macht. Ja, ich habe so viele DVDs durch die Gegend geschleppt und Arztbriefe auf Papier, dass es nicht mehr feierlich eigentlich ist.
Ja. Ja, und auch da halt eine zeitliche Entlastung. Also selbst bei mir, wie gesagt, mit relativ wenig ärztlichen Besuchen passiert es ja oft genug, dass Ärzte sich jetzt auch nicht eben super gut vorbereiten dann immer auf jeden Patienten. Und wenn da eben auch schneller durch eben eine Unterstützung, eben elektronische Patientenakte, KI-Unterstützung, da auch schneller dann irgendwie Ergebnisse für einen neuen Arzt oder wenn es um Überweisungen geht oder so sichtbar sind, dann kann das ja auch nur gut sein.
Also du hast schon mehr Erfahrung gemacht als ich, überraschenderweise. Also bei mir habe ich noch nie gesehen, dass irgendein Arzt es genutzt hat.
Weder im Krankenhaus noch. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das war jetzt eher theoretisch gedacht, dass das eben helfen könnte.
Das war ja das Versprechen, dass man eben sagt, ich habe meine ganzen MRT-Daten, USZPP, Röntgenbilder, Arztbriefe im System und der nächste Arzt guckt drauf aus der Praxis. Und ich meine, Gott sei Dank bin ich hier momentan akut ja nicht betroffen, aber trotzdem habe ich das noch nicht gemerkt, dass jemand genutzt hat. Keiner der Ärzte, bei denen ich war.
Ja. Ja, ich hoffe doch mal oder würde erwarten, dass sich das dann doch mal ändern wird. Vielleicht auch eben durch jetzt das neue Digitalministerium. Ich weiß gar nicht, wie eng da jetzt auch zum Beispiel Digital- und Gesundheitsministerium zusammenarbeiten. Weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie da genau die Kompetenzen sind. Aber wenn man das jetzt mal ideal denkt, dann sollte das ja eigentlich auch helfen, ne, dass da ein größerer Fokus drauf liegt.
Ja, da haben wir jetzt einige Einsatzgebiete schon mal abgehakt, gecovert. Jetzt wollte ich wieder neu Englisch, dementsprechend reden. Einmal in der Diagnose, Bilderkennung. Dann hast du gesagt, als Wissenssystem, Wissensdatenbank, auf das ich zurückgreifen kann, mit eben auch der Herausforderung, dass eben dort dann die Datenqualität stimmen muss, sodass es eben nicht zu Bias kommt. Denn es kann natürlich auch sein, wie wir es ja teilweise erfahren, man vertraut eben den KI-System, den Large Language Models, insbesondere blind, und das darf halt nicht passieren. Wir haben die in der Anwendungsgebiet in der Verwaltung im Prinzip.
Ja.
Von der Dokumentation bis zur Abbildung von administrativen Prozessen. Also da ist schon eine Menge, was sich dort entsprechend tun wird. Habe ich was vergessen? Ja, dann eben die Prävention oder die dezentrale Nutzung beim Patienten, entweder im Krankenhauszimmer oder auch zu Hause. Also da scheint eine Menge auf uns zuzurollen mit allen Fragen. Wie wird das abgewickelt? Wie wird das entsprechend dargestellt? Und ich habe heute Morgen, glaube ich, per Zufall gelesen, die neu gegründete Firma oder der Zusammenschluss Aleph Alpha und Cohere, dass die eben auch gerade in dem Umfeld entsprechend tätig werden wollen, um eben auch hier eine sichere europäische oder kanadisch-europäische Lösung eben entsprechend zu bieten. Eigentlich logisch.
Eigentlich logisch, ja, würde ich auch sagen. Ja, also wirklich viel Potenzial. Und vielleicht noch ein Gedanke, den ich hatte, als ich mir das alles eben so angeguckt habe und so ein paar Sachen gehört und gelesen habe. Vielleicht, wenn man ein bisschen idealistisch denkt, vielleicht macht es ja auch das Gesundheitswesen und den Arztberuf auch wieder ein bisschen menschlicher, oder? Weil ich muss sagen, also wenn ich, wie gesagt, meine wenigen ärztlichen Begegnungen hatte, also so ein bisschen roboterhaft wirken Ärzte manchmal auch, ne, dass die halt eher ja sich nur auf Diagnosen beziehen, auf Daten beziehen und dass dann irgendwie so die, ja, das Menschliche da vielleicht so ein bisschen verloren geht. Ich frage mich halt, ob die jetzigen Ärzte, die wir haben, ob die dann eben auch so, ja, in diesem Bereich dann irgendwie so gut vorbereitet sind, dass sie sich vielleicht wieder auf andere Dinge konzentrieren können. Aber grundsätzlich, wenn man sich vorstellt, es entlastet die Dokumentation, es entlastet das Administrative, es gibt im Grunde mehr Zeit für eben das, was ja ein Arztberuf eigentlich ausmacht, nämlich der Kontakt zu den Patientinnen und Patienten, wäre ja schön, oder?
Du guckst viel zu viele Telenovas, stelle ich ja wieder fest. Ist, ja?
Ich habe schon ich müsste so ein Herz hinter mir so an der Wand haben.
Ja, ja, also ich glaube, du guckst dann mehr mit Strandblick oder wie diese ganzen Serien heißen oder Schwester Betty oder was weiß ich was.
Aber jetzt mal ernsthaft, ist doch so,
alle
oder nicht?
Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte oder die Mehrzahl eine dermaßen hohes Maß an Empathie haben und selbst die Schwestern alles erklären können und Diagnosen stellen. Ja, meine Erfahrung ist leider nicht ganz so dolle.
Ja, klar.
Sondern, dass es eher maschinell dort abläuft. Und das ist jetzt nicht mal unbedingt ein Vorwurf an die Ärzte und die Pflegekräfte. Manchmal schon, aber nicht immer. Ja, die natürlich unter einem unheimlichen Druck auch stehen, dort die Patienten zu versorgen. Auch unter einem ökonomischen Druck, aber auch ganz einfach. Sie müssen einfach die Menge an Patientinnen und Patienten eben entsprechend versorgen, diagnostizieren, behandeln. Ja, und ich würde mir wünschen, dass da mehr Zeit für die Patienten da wäre. Ich lobe jeden Arzt, jede Pflegekraft, die sich noch um die Patienten kümmert. Aber es ist leider nicht immer so toll, wie man sich's wünschen würde.
Nee,
und da kann ich ja ein bisschen auf Erfahrung zurückblicken.
Ja. Ja, absolut. Also wie gesagt, das waren vielleicht ist es doch eher nah an der Telenovela, als es an der Realität ist, selbst in ein paar Jahren. Da hast du vielleicht recht, aber man darf ja mal träumen. Aber du hast ja auch den ökonomischen Druck gerade schon erwähnt, weil das haben wir jetzt natürlich noch gar nicht angesprochen, ne? Weil das ist natürlich auch alles mit großen Kosten verbunden. Und klar gibt es eben jetzt schon den ökonomischen Druck. Wie gesagt, Gesundheitsreform ist ja gerade in vollem Gange. Die Diskussion rundherum, dass eben Kosten eingespart werden müssen, auch bei Krankenhäusern, eben auch im Pflegebereich und ja, der Einsatz von KI, der Einsatz von Technologie kostet natürlich auch wahnsinnig viel Geld und das muss natürlich auch investiert werden. Also wer soll das bezahlen?
Ja, das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung, aber im Prinzip scheint mir so, führt ja kein Weg dran vorbei. Ja, also,
ja.
Ärztemangel, Pflegekräftemangel wird ja immer wieder auch ja erwähnt und geht durch die Presse. Ne? Und wenn hier entsprechend nichts getan wird, und das erinnert mich fatal an unser Gespräch jetzt auch mit dem Holger Glöckner hier von der Stadt Darmstadt, wo er auch sagte, Personal wird immer weniger und wir müssen uns darauf einstellen, müssen schauen, dass wir automatisieren.
Ja. Ja, aber wie gesagt, es ist halt eine initiale, also mindestens eine initiale Investition und da denke ich mal, wird eben auch der Staat natürlich auch einen Teil übernehmen, weil das kann ja jetzt alles nicht über private Investitionen dann gehen, würde ich mal vermuten. Ist vielleicht auch gar nicht so wünschenswert, aber ja, das Problem ist natürlich auf jeden Fall auch noch nicht gelöst.
Und natürlich bringen sich auch die Anbieter in Position.
Klar.
OpenAI hat ja schon ChatGPT Health angekündigt, dass in Europa noch nicht genutzt werden kann. Ist jetzt mehr so im persönlichen Umfeld, aber die Brücke hin zum Arzt ist da auch schon angedacht.
Ja, und scary wirkt das dann auch nur auf den ersten Blick, wenn man eben so sieht, wer eben diese ganzen KI-Unternehmen, die ganzen Plattformen dann wieder kontrolliert, ne, wer dahinter steht. Ja.
So ist es.
Ja, gut. Haben wir so einen kleinen Rundumschlag gemacht, oder?
Bei totaler Ahnungslosigkeit.
Ja, aber
haben wir uns das Thema angeschaut, ja.
Ja.
Es, Ich bin gespannt, ob ich irgendwann in den nächsten Jahren, ich hoffe, dass ich nicht so oft zum Mars muss, das ist nicht erstmal das Allerwichtigste.
Toi, toi, toi.
Ob ich es irgendwo mal wahrnehme, dass solche Systeme drin sind. Also in den Krankenhäusern, in denen ich jetzt war und auch bei den Ärzten, denen ich war, sehe ich das ganz weit weg noch. Aber vielleicht nimmt man es einfach noch nicht wahr.
Ich würde jetzt so spontan sagen, frag doch einfach beim nächsten Arztbesuch mal nach, aber das kostet ja Zeit, da müssen Sie ja antworten, haben Sie ja keine Zeit.
Ja, die haben ja keine Zeit. Ja.
Genau, insofern werden wir da vielleicht gar nicht so viel erfahren. Aber gut, wir bleiben dran am Thema, würde ich sagen.
In diesem Sinne, lieber Lars.
Bleibt gesund.
Ja, bleiben wir alle gesund, bleibt gesund, alle Zuhörenden und Zuschauenden.